Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 78, dem offiziellen Aufstiegspodcast seit gestern Abend. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Alex.
Hallo.
Und der Marvin.
Hi.
Seid ihr wieder ausgenüchtert?
Ja, ich war ja leider viel zu nüchtern, muss ich jetzt sagen. Hab eigentlich auch gar nichts getrunken. Ja, ich meine, eigentlich war es ein toller Anlass. Die Eintracht ist endlich aufgestiegen. Ich denke, jeder hat sich gefreut, aber die alkoholischen Feierlichkeiten werden dann am Wochenende nachgeholt.
Ja, ich habe auch erstmal mit so einem Blasen- und Nierentee gestern Abend angestoßen. Man ist ja nicht mehr der Jüngste, da muss man sich ja auch getränkemäßig anpassen.
Das klingt aber schon sehr restriktiv mit Blasen- und Nierentee.
Ja. Naja. Ja, zur Vorbeugung, man weiß ja nie.
Also, wäre noch besser gewesen, hätte ich mit einem Bubble Tea angestoßen. Naja, gut. Ja, das Spiel hat ja auch einigermaßen Anlass zur Freude gegeben. Ich meine, 3-0 klingt nach einem ordentlichen Ergebnis. Alex, wie hat es dir gefallen?
Ich muss sagen, ich war in der Anfangsphase war ich extrem skeptisch. Also so als die ersten 20 Minuten vorbei waren, hatte ich auch so zu den Freunden gesagt, mit denen ich am Gucken war, das gibt heute keinen und es läuft nicht rund und dann hat Aachen ein bisschen Druck gemacht und um 6 Uhr war ich schon nervös wie Sau, als würde es um Leben und Tod gehen, das sowieso. Und da war dann so der Moment, wo ich wirklich nicht mit viel gerechnet habe, aber es ist halt nachher genial gelaufen. Das Tor war genau zur richtigen Zeit, kurz vor der Pause, dann riesen Tamtam gewesen, also das war genau zur richtigen Zeit und das war der Punkt, der dann das Spiel ein bisschen gekippt hat. In der zweiten Halbzeit ist nichts mehr angebrannt und da war es halt echt schön zuzugucken. Die Aachener mussten aufmachen, die haben alles in die Offensive gesteckt und dann konnten wir natürlich kontern und also das können wir seit diesem Jahr richtig gut. Da war halt ein Spielzug schöner wie der andere.
Ja, gut, wie du gesagt hast, das 1-0 war echt so der Knockout-Punch eigentlich mehr oder weniger. Es kam wirklich, wie du gesagt hast, zur richtigen Zeit. So in die Halbzeitpause dann demoralisiert die Alemannia geschickt, ja. Genau, dann haben sie dann wirklich in der zweiten Halbzeit aufgemacht. Das hat man dann ganz gut gesehen. Ich meine, für die ging es halt auch um alles. Ne? Das hat man auch gemerkt. Also die Anfangsphase von den Aachenern waren ganz gut, wenn ich mir überlege, dass der Odonga dann auch eine Chance hatte.
Alter, was ein Ding, wie kann man denn sowas machen? Da läuft er am Ball vorbei, ehemaliger Nationalspieler läuft am Ball vorbei. Also das ging gar nicht.
Er hat den Ball ja irgendwie dann noch mit der Ferse berührt, so wie als wollte er dann weiterspielen. Also, da habe ich mir dann doch schon gedacht, alter Falter, ja. Also dass er mal Nationalspieler war, das sollte man nicht ganz so hoch bewerten. Also ich meine normalerweise schon, weil deutsche Nationalmannschaft, das soll ja schon was heißen, das will ich jetzt auch gar nicht schmälern, aber...
Da spielen nicht immer so die Leute mit, die auch das vertreten, dass es was heißt.
Ja, aber ich will nochmal sagen, ja, man könnte das ja schon erwarten, aber der wurde auch nur wegen der Schnelligkeit da reingeholt, das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Aber die Tore trifft er jetzt auch nicht so wirklich gut. Zu unserem Glück, wer weiß, hätte da mehr draus gemacht, es hätte 1-0 für die Alemannia gestanden, da wäre die Sache wirklich vielleicht ganz anders ausgegangen. Aber ich muss schon sagen, ich bin schon froh, dass wir den Aufstieg auch gestern wirklich perfekt gemacht haben.
Ja, also ich glaube, länger hätte jetzt wirklich nicht mehr dauern können, wobei jetzt im kommenden letzten Heimspiel, das wäre natürlich auch eine würdige Attraktion gewesen, wenn man es da geschafft hätte, dann hätte dann halt wirklich mit dem vollen Stadion das dann direkt feiern können.
Es umso früher, desto besser. Ich will jetzt beruhigt und voller Freude die letzten zwei Spiele noch genießen. Wir haben jetzt das Heimspiel, was auf uns zukommt, da freue ich mich dick drauf. Ausverkauftes Haus, gute Laune, der Aufstieg ist gepackt. Es geht jetzt darum, noch den Titel zu holen, weil, den wollen vielleicht nicht alle, aber ich will ihn. Wir sind Tabellenführer, wir müssen im Prinzip noch zweimal gewinnen. Dann haben wir das Ding in der Tasche. Das führt jetzt nochmal zweimal Haus hoch, gewinnt und wenn es in der Tordifferenz noch ein bisschen wegzieht, glaube ich nicht dran. Also da müssen wir jetzt nochmal zweimal gute Leistungen. Da freue ich mich jetzt einfach drauf, zumal es halt für fast 4 Monate das letzte Spiel ist.
Ja. Ist das wirklich so lang? 4 Monate?
Ja, das ist eine richtig, richtig lange Zeit. Also du musst überlegen, guck mal, wie es
jetzt... Also ich weiß es relativ genau, weil ich gerade keine Stunde her Heribert Bruchhagen noch auf Sport1 gesehen habe. Der war heute zu Gast bei Bundesliga aktuell und hat da nochmal seine These vertreten, dass die Bundesliga auf 20 Vereine aufgestockt wird. Und da hat er dann auch nochmal gesagt, naja, man muss jetzt auch mal sehen. Wir haben jetzt nächste Woche sonntags letzte Heimspiel und dann geht's weiter im September erst. Also es wird im Mai, Juni, Juli, August komplett nicht gespielt.
Also wirklich erst im September. Das heißt, dass die, das ist ja krass. Normalerweise war es ja zumindest immer so, dass die Transferperiode dann am 1. September vorbei war und davor halt noch schon ein paar Spiele gab, wo du gemerkt hast, okay, ich konnte die Stellschrauben jetzt noch ein bisschen verändern, ja, noch anziehen, da noch mal ein bisschen verpflichten. Das heißt, also wir spielen dann wirklich unser erstes Spiel, nachdem die Transferperiode vorbei ist. Auch interessant.
Es kann sein, dass er Ende August gesagt hat, aber. Ach. Auf jeden Fall ist es nicht Anfang August.
Ja, also es ist wirklich, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Gut, hängt auch mit der Europameisterschaft dann noch einen Tick zusammen. Aber natürlich, das ist jetzt dann auch für viele Fans, die eher dem Vereinssport, ja, wie soll ich sagen, anhängen und nicht so dem Nationalmannschaftssport, das ist natürlich auch eine blöde Situation. Und wir will die Eintracht dann auch möglichst bald wieder in der ersten Liga sehen. Ne? Gerade wenn wir jetzt, wie das ja jetzt aussieht, eigentlich einen relativ guten Schwung haben. Ich denke auch, beim letzten Spiel jetzt hier gegen 1860, da geht alles. Ja, es war ja eigentlich schon klar, dass die Fans oder die Ultras jetzt eine relativ große oder gute Choreo vorbereiten. Ich denke, da können wir uns auf ein Fußballfest freuen, das zumindest nicht mit einer Niederlage der Eintracht enden sollte. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also ist angerichtet und das kann ein richtig geiler Tag werden.
Ich denke, weißt du, die werden ja natürlich jetzt auch ein paar Tage jetzt durchfeiern, das ist ja ganz klar. Ich erwarte jetzt auch keinen haushohen Sieg, aber wenn man knapp gewinnt oder zumindest mal einen Unentschieden dann rausholt, vielleicht mit ein paar Toren. Ich denke, man wird auch bestimmt den einen oder anderen spielen lassen, den du wahrscheinlich dann auch nie wieder sehen wirst. Ja, Kayo, Korkmaz, das sind alle Spiele, das ist dein letztes Spiel vor heimischem Publikum, ne?
Weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt machen würde. Also das hört sich jetzt von dir so an, als wäre das jetzt einfach nur so ein bisschen Schaulaufen und das ist es für mich nicht. Also wir haben noch zwei Spiele vor uns und ich möchte auch nicht, dass die Mannschaft die ganze Woche feiert. Morgen ist wieder Trainingsbeginn, die Saison ist noch nicht zu Ende. Ich freue mich dick auf den nächsten Sonntag, aber ich habe keinen Bock, dass es so ein Schaulaufen wird, wo wir am Ende des Tages, wenn wir mit so einer Einstellung reingehen, gehen wir gegen 1860 als Verlierer vom Platz. Und das, ja, da habe ich eigentlich keinen Bock.
Ich glaube nicht, dass wir da ein vollständiges Schaulaufen sehen werden, aber ich gehe schon davon aus, dass wir den einen oder anderen sehen werden, den wir so jetzt nicht gesehen haben.
Das weiß ich nicht. Also wenn wir, keine Ahnung, 3-0 führen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er gerade ein Ümit nochmal einwechselt.
Hast du die Mitschnitte von der Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen, die der Stefan auf seinem Blog stehen hat?
Dieses 2-Minuten-Ding habe ich gesehen.
Ja, da gibt's, es gibt, glaube ich, eins von der PK, das ist irgendwie 11 Minuten und dann gibt's noch eins unten dran, das ist nochmal auch irgendwie 12 Minuten. Mhm. Und da gab's dann so einen Satz, wo er dann sagte von wegen, ja, er hätte auch zwischendrin, also Fee sagt von wegen, er hätte auch zwischendrin überlegt, den Belaid einzuwechseln, der hätte das ja auch verdient gehabt mal. Also da wird schon der ein oder andere nochmal zu sehen sein in den letzten 2 Spielen. Da kannst du mal ganz dick einen drauf lassen.
Aber nicht, also wenn das tatsächlich nur darum geht, jetzt nochmal dem einen oder anderen was Gutes zu tun, da bin ich strikt dagegen. Das Ding ist noch nicht vorbei, zumal wir auch gegen Kandidaten spielen, wo wir wirklich aktiv dafür sorgen können, dass der ein oder andere absteigt oder da in den Wettbewerb eingreifen können. Und dann will ich so eine Nulpe wie ein Belaid nicht auf einmal in der Innenverteidigung stehen sehen. Das ist A, Wettbewerbsverzerrung und B, ich will diesen bekackten ersten Platz haben. Ja. Und dann möchte ich auch nochmal meinen hier Vorstandsvorsitzenden Lieblings-Harry zitieren. Er hat gemeint, es geht auch nochmal kommerziell um was. Jeder Platz, den wir jetzt noch erreichen und den wir uns besser stellen, hat auch für nächstes Jahr Auswirkungen auf die TV-Gelder, die wir kriegen. Und da ist ein erster Platz in der 2. Liga besser als ein zweiter. Also,
naja, da gibt es ja, glaube ich, irgendwie so diese 3-Jahres-Werbung oder 3-Jahres-Wertung, die dann da ausschlaggebend ist für dieses ganze Thema, ja.
Also alles ganz klar, ich denke auch, dass wir zumindest gegen KSC, die wirklich direkt gegen den Abstieg spielen, das wäre wirklich Wettbewerbsverzerrung, wenn wir da mit der B11 auftreten, allein weil ja dann auch der FSV im Endeffekt theoretischerweise da betroffen sein könnte. Und ich denke, da will man nicht mehr oder weniger die eigenen Leute in die Scheiße reiten, das denke ich auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gegen 1860, ja, vielleicht auch erst bei einem angemessenen Spielstand, dass die ein oder andere. Das heißt ja nicht, dass die weniger motiviert sind. Ich denke, dass auch jemand wie Kayo oder Korkmaz schon mal auch motiviert ist, vielleicht nochmal das eine oder andere zu zeigen. Ja, auch wenn
ja, natürlich sind die motiviert. Also gerade bei denen möchte ich es gar nicht absprechen, aber was will ich denn mit einem motivierten Belaid?
Ja, gut, das war ja jetzt nur ein Extrembeispiel. Der wird uns nie wieder großartig berühren. Und ich denke auch beim Spiel gegen 1860 wird es jetzt kein ausschlaggebender Faktor sein. Ne? Gehen wir nochmal.
Vielleicht ist jetzt auch kein Fanliebling oder so gewesen. Also wie gesagt, Ümit verstehe ich. Kayo gehört für mich sowieso in die Startformation einer fast jeden Bundesligamannschaft. Von daher ist es sowieso völlig irrelevant, darüber zu diskutieren. Aber ja.
Auf dein Konto bekommst. Ich kann nichts anderes erklären über diese total sachfremden Hypes, aber gut, whatever, ja.
Habt ihr
Naja.
dieses Bild gesehen auf der Facebook-Seite vom Sebi Jung, wo sie dann nach dem Spiel das Foto gemacht haben, wo Kayo da steht mit einer Bierflasche in der Hand in Badelatschen?
Ja, ist ein super sympathischer Kerl. Also ich fand das Bild total toll. Aber man muss halt aufpassen, dass er nicht dauerhaft zu Mallorca-Tourist wird, wenn es so weitergeht. Ja?
Es hat irgendwie viel Ähnlichkeit, ja, also.
Der ist irgendwann, also wenn es mit dem Fußball dann wirklich nicht mehr klappt, dann sehen wir dann hier irgendwie dann diesen, wie heißen diese Parks da, Mallorca? Wie heißt dieser Park? Gibt doch so einen großen Park. Ach,
Du
meine
meinst,
Güte.
der wird dann, du meinst,
Ja.
der wird dann einer von denen, die dann am Strand diese Disco-Zettel verteilen, von wegen hier heute Abend zwei Freigetränke, wenn du noch zwei Frauen mitbringst oder so?
Ja, ich gehe davon aus, ja. Also, ich kann das gut vorstellen. Aber das ist jetzt auch nicht der schlechteste Job, ja. Das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie ne nach negativ irgendwie bewerten. Ja, hier Megapark heißt das. Meine Güte, ihr wart auch noch nie auf Mallorca, genauso wie ich. Ich merke schon hier.
Naja, dir ist der Name eingefallen, uns nicht.
Ich habe eben gegoogelt. Anders weiß ich mir auch nicht zu helfen. Aber gut. Naja, der Kayo, den werden wir zumindest am vorletzten Spieltag, denke ich, nochmal sehen. Und lass uns nochmal ganz kurz auf das Spiel. Wir haben das jetzt hier so abgehandelt, das Aachen-Spiel, weil das Ergebnis ja doch für sich sprach, würde ich mal sagen. Idrissou hat zweimal getroffen. Ist ja auch eine feine Angelegenheit. Der hat sich irgendwie auch reingebissen, eigentlich wieder, ne, in die Saison.
Ja, hat sich vor allen Dingen wieder berappelt, gerade so in den letzten Spielen. Also ich hatte nach der Verletzung hatte ich ihn schon so ein bisschen auf meiner Shitlist gehabt. Da gehört er aber gar nicht hin. Also er hat zwar ja in den vergangenen Spielen auch oft wirklich Grütze gespielt, wo er halt überhaupt keinen Zug zur Mannschaft hatte. Aber gestern hat er ein passables Spiel gemacht. Der ist gerannt wie ein Blöder. Der hat die Tore echt kämpferisch schön gemacht. Das zweite Tor von ihm. Da hast du so richtig gemerkt, wie viel Wucht dahinter war und wie viel Wille auch, das Ding da reinzuhauen, war echt ein schönes Ding.
Ist auch ein, ja, ich muss auch sagen, ja, mir hat er gestern sowieso gut gefallen, nicht nur wegen den Toren. Ich finde ja auch immer, was er danach macht, ist das alte Feierbiest. Ja, der Idrissou ist einer derjenigen, die mit am meisten jeden Sieg danach feiern. Das finde ich dann sowieso grundsätzlich recht sympathisch. Ja, hat ein gutes Spiel gemacht. Ich meine, auch die weite Teile der Mannschaft haben ganz gut gespielt. Ich finde auch, in Lehmann hat sich eigentlich ganz gut in die Mannschaft integriert. Ja, siehst du anders?
Also,
Du weißt doch, Alex hat zu allem eine kontroverse Meinung.
ja, lebt ja.
davon lebt doch unser Podcast.
Also Alex, deine Meinung zu Lehmann, wenn ich hier schon höre.
Ja, also es war jetzt nicht so, dass er gestern grottenschlecht gespielt hat, aber du merkst halt schon riesen Qualitätsunterschiede. Der hat ein paar Dinger dabei gehabt, wo er leichtfertig auch einen Ball vertändelt hat. Der ist zwar gut in den Zweikämpfen, aber das ist halt jemand, der tatsächlich nur und einzig und allein ein Abräumer vor der Abwehr ist. Mal ein bisschen am Spielaufbau was dazu beizutragen, das ist halt einfach nicht sein Ding. Also für mich hat er gestern enttäuscht, und ja, wer mich gestern auch nicht restlos überzeugt hat, war der Schildenfeld. Der hat teilweise auch ein paar sehr depperte Aktionen dabei gehabt, aber ansonsten war das durch und durch eine gute Leistung. Meier hat mal über weite Strecken auch wenig gesehen. Was aber geil war, war dieses eine Ding, was er auf den Kasten von den Aachenern geschossen hat, den der Odonkor noch von der Linie gekratzt hat. Also wenn das Ding reingegangen wäre, das wäre halt echt ein Traumtor gewesen.
Das stimmt. Ja, Meier hat das für das ein oder andere Ausrufezeichen ja doch gesorgt. Natürlich nicht so auffällig wie bei den letzten Spielen. Aber insgesamt, ja, ich muss schon sagen, es haben sich auch alle Spieler verdient. Meier wurde doch, glaube ich, auch explizit von den Fans gefeiert. Und das muss ich sagen, muss ich ganz positiv hervorheben, weil die Saison, die er jetzt gespielt hat, die war wirklich aller Ehren wert. Es ist noch nicht vorbei. Ich weiß, erst 32. Spieltag. Der kann sich auch noch die Torjägerkrone holen. Also, das sollte vielleicht für ihn auch ein persönlicher Ansporn sein, jetzt noch zwei, drei Dinger zu machen, damit er die Torjägerkrone vielleicht auch hat. Als Mittelfeldspieler ist es auch nicht so ganz gewöhnlich. Ich denke, hat die Saison wirklich gut gespielt und hat das wieder wettgemacht, was er in der letzten Saison hat vermissen lassen. Wie so viele. Ja, auch ein Schwegler, der leider auch durch seine Verletzung jetzt auch in dieser Saison vielleicht nicht so immer durchgespielt hat. Aber wie so viele haben sie das wettgemacht, was sie wirklich in der letzten Saison vermisst haben. Ich muss auch sagen, ich habe dann nach einem Interview von Meyer gesehen und ich muss auch sagen, das Auftreten scheint mir zumindest, also subjektiv kam es mir echt so vor, als wäre das Auftreten von ihm ein ganz anderes. Ich meine, sonst war er doch immer im Mikrofon, wo er dann so rein geplappert hat, aber jetzt total selbstbewusst. Naja, vielleicht wird er im Alter doch weiser und doch nur zu einer Führungsfigur. Man weiß es nicht. Als Kapitän macht er ja mittlerweile.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Entwicklung da. Du kannst ihn heute auch vor Mikrofon, was du gesagt hast, du kannst dir das tatsächlich anhören und denkst dir nicht, ach du lieber Gott, halt doch bloß den Mund. War schon okay, dass er auch nochmal rausgegangen ist, und er hat ja auch gestern die Nähe zu den Fans gesucht, ist auch von seiner Seite nochmal positiv hervorzuheben. Das ist ja so ein gegenseitiges Ding, wo sich zwei Seiten annähern müssen, und da hat er einfach auch den Schritt gemacht, finde ich okay. Was mir halt total gut gefällt, ist so dieses ja, Jugend, fast schon, ja, eigentlich Viergestirn, Kittel, Rode, Schwegler und Jung. Also die vier, das ist halt für mich echt eine Wucht von vorne bis hinten. Der Kittel, egal ob der auf links oder rechts spielt, auf rechts war er jetzt gestern nicht so auffällig, hat aber auch gute Szenen gehabt. Der kämpft wie blöde, der ist schnell, der kann dribbeln, der kann einen entscheidenden Pass spielen. Auch der Rode, das sind halt einfach geile Spieler, auf denen du wirklich aufbauen kannst fürs nächste Jahr. Und das ist was mich extrem positiv stimmt.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Auch ein Kittel, der jetzt wieder zum wiederholten Mal durchgespielt hat. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, muss man auch mal wirklich hervorheben. Hat sich in die Mannschaft jetzt wirklich gut integriert. Und ich denke jetzt, das war, was wir im Laufe der Saison auch immer mal wieder so angedeutet haben, dass er ja auch eine Position braucht in der Mannschaft. Und ich glaube, die hat er jetzt so langsam gefunden. Und auch gerade, das hast du auch gemerkt im Interview, ich habe danach noch das Heimspiel bei MAR gesehen, da merkst du schon, dass jetzt haben seine Augen auch geleuchtet, wenn es darum geht, dass er in der ersten Liga gegen potenziell einfach bessere Gegner zu spielen, wie Dortmund, wie Bayern, sich da zu präsentieren. Ich denke, das ist auch für ihn eine super Angelegenheit jetzt.
Generell, ihr hattet jetzt so dieses Thema nach dem Spiel angesprochen. Also ich muss ja zugeben, ich habe nicht wirklich was gestern von dem Spiel gesehen. Ich habe auch heute nur so ein bisschen die Presse verfolgt. Was war da jetzt nach dem Spiel noch? Da gab es auch irgendwie kontroverse Meinungen. Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen von diesen Sport1-Interviews, wo Bruchhagen, glaube ich, gerade am Interviewen war und dann etwas hektisch reagierte, als dann auf einmal diese Stürmung des Platzes begann und dann das Interview auch relativ schnell abgebrochen hat. War das jetzt irgendwie so kritisch?
Also ich habe es, also das ist jetzt mein persönliches Empfinden, ich habe es bei weitem nicht so kritisch gesehen, weil ich denke, dieser kritische Punkt ist eigentlich erst dadurch entstanden, dass die Polizei so massiv eingegriffen hat. Also ich meine, man hat es ja schon öfter mal gesehen, das ist ein Platzsturm, aber das war ja kein Platzsturm in negativer Hinsicht. Das muss man ja auch differenzieren. Das war nur jetzt die pure Freude. Und ich fand das Eingreifen der Polizei, also das Einkesseln der Eintracht-Fans im groben Maße unsinnig, wobei danach irgendwo gesagt wurde, dass es darum ging, dann auch die Aachen-Fans von den Frankfurt-Fans zu trennen, dass die nicht aufeinandertreffen. Naja, ist ja ganz klar, gibt dann auch einige. Es gibt ja auch ein paar belastete Aachen-Fans. Ich meine, gerade wenn du dir das überlegst, in der letzten Zeit gab es einen relativ großen rechten Block bei den Aachenern. Und man weiß ja, dass die Eintracht eigentlich momentan also nicht diesen politisch rechtsgesinnten Stamm hat, ja, sondern eher ein bisschen links ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und hätte ja durchaus sein können, dass es da zu Konfrontationen kommt. Insofern kann ich das dann schon verstehen. Aber ich fand, das Bild war dann irgendwie ein bisschen negativ, dass die anderen Fans dann so eingekesselt waren.
Ja, also ich hab's ein bisschen kritischer wie du gesehen. Ich sehe es auch nicht ganz so kritisch. Also was man halt bedenken muss, ein Platzsturm nächste Woche Sonntag bei uns zu Hause ist eine völlig andere Nummer. Wir waren in Aachen, wir waren die Gästefans, und da ist ein Platzsturm einfach ein bisschen anders zu bewerten, auch mit dem Hintergrund, den du gerade mit reingebracht hast. Was für mich ein absolutes No-Go ist, wenn ich einen Platzsturm mache, dann bin ich in einer unkontrollierten Situation mit vielen Leuten. Und wenn dann irgendwelche Vollidioten der Meinung sind, in der Situation Bengalos anzuzünden und werfen zu müssen, wo die Mannschaft in der Nähe ist und wo ein paar hundert Leute gerade unkontrolliert aufs Spielfeld stürmen, Das ist eine Sache, die geht für mich überhaupt nicht. Und das war auch ein Moment, wo die Polizei massiv eingegriffen hat. Und das war auch genau der Moment, wo das Interview in Bruchhagen abgebrochen wurde. Und das war auch der Moment, wo die Mannschaft erstmal reingegangen ist. Und damit hat sich wegen einer dusseligen Aktion von wenigen wieder das komplette Bild zerstört. Mittlerweile ist ja auch raus, über 50.000 Euro, also die Zahlen schwanken so zwischen 50.000 und 75.000 Euro Sachschaden, die dabei entstanden sind. Und das muss einfach nicht sein. Und von daher ist es für mich gestern wirklich so ein komplett negativer Touch auf eine saugeile Situation gewesen. Wir können feiern, wir können auch einen Platz stürmen, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen und es muss nicht immer wieder irgendwas dabei passieren. Das geht mir so dermaßen auf den Sack, dass wir aufsteigen und die Mannschaft erstmal reingeht, weil halt irgendwelcher Tohuwabohu wieder am Start ist. Und es geht einfach nicht.
Also gerade das, was du gesagt hast, dass mit der Pyrotechnik, als alle im Kreis dann waren, beziehungsweise auf dem Spielfeld und dann wirklich ein paar Idioten gibt, die dann meinen, bei einem relativ großen Anlauf oder Auflauf von Menschen da diese Pyrotechnik zünden zu müssen. Also das habe ich auch gesehen, habe ich echt gedacht, meine Güte, also das hätte doch jetzt nicht sein müssen. Ich kann das sogar noch, was ich noch wirklich noch verstehen kann, ist, dass man sagt, ah ja komm, wir machen das Tor jetzt, wir machen da ein bisschen von diesem Netz ab, ja, oder ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, dass dann ein Stück Gras genommen wird, ja, das gab es ja öfter mal, dass ein Stück Gras rausgenommen wird, auch wenn es für die Aachener nicht toll ist, ja, so nach dem Motto hier, das ist das Aufstiegsgras, nehm ich mir mit nach Hause und pflanze es mir neben mein Kopfkissen oder was weiß ich, ja, das kann ich alles noch nachvollziehen, ja, aber wirklich dann diese Pyrotechnik, das musste nicht sein. Ich habe nach dem 1-0, muss man ja zugeben, das sah ja dann wirklich ganz fein aus, ja, es war aber halt auch, es war im Endeffekt unnötig, weil die Eintracht kann auch wirklich feiern, ohne dass sowas passiert. Und dann bleibt der negative Touch aus und dann heißt es nicht gleich, wie es jetzt wirklich der Fall ist, wieder in einigen Zeitungen, die Eintracht ist zurück, ihre Krawallfans auch. Ja, die Eintracht ist zurück in der ersten Liga, ihre Krawallfans auch. Weißt du, das sind so Schlagzeilen, das muss ich doch jetzt gar nicht lesen. Was soll denn diese Scheiße? Natürlich, gerade ein Weltartikel, das kann auch jetzt jeder mal hören, der jetzt hier bei der Welt irgendwie arbeitet, welcher Schmierfink, ja, tut mir leid, als ich diesen Artikel da heute gelesen habe, habe ich mir auch wieder mir Hände beim Kopf zusammengeschlagen, ja, als was da für Halbheiten wieder verbreitet wurden, ja, und dass wir die ganze Zeit Krawall gemacht hätten, das war auch nicht der Fall. Es waren ein paar wirklich brenzlige die Situationen, aber an sich war es friedlich, es gab ja keine massiven Schlägereien. Und ansonsten, ja, ich meine, da ging es doch weiter. Wir werden nachher das Thema Fehlbehandeln, da sind auch Halbheiten in den Weltartikel da umhergegeistert, muss ich schon sagen, bevor man lieber mal Journalismus macht, sollte man es auch mal gescheit machen oder man soll es ganz sein lassen. Ich meine, die ein oder andere Dönerstelle hat sicherlich einen ganz guten Job zu vergeben. Ja? Da sollte man nicht unbedingt bei der Welt arbeiten. Also das muss ich auch sagen. Es nervt mich, aber das hängt natürlich damit zusammen, wir sind aufgestiegen, der Fokus der Medien ist wieder auf uns gerichtet und da sind solche Sachen halt wirklich nicht vorteilhaft.
Genau, da geht's mir halt einfach auf den Sack, dass sich da nicht jeder einfach mal am Riemen reißen kann. Also es hätte ein richtig geiler Abend werden können und mir geht's halt echt auf den Wecker, dass halt irgendein Honk jedes Mal aus der Reihe tanzen muss. Und die 75.000 Euro, die jetzt als Sachschaden entstanden sind, da kann jetzt wieder jemand kommen mit, das ist Erpressung und man spielt mit Menschenleben, das wäre halt die Spende gewesen, die andere Institutionen hätten bekommen können. Und das ist genau der Betrag. Das Thema ist jetzt auch durch. Was soll denn die Scheiße jedes Mal? Kann man nicht mal sein Hirn einschalten?
Naja, das ist halt, ja. Man sieht halt, im Vorgeht, ja, wir sollten dadurch ist negativer Touch. Ich denke aber, dass es bei dem nächsten Heimspiel wesentlich positiver ist. Ja, es ist halt, ich meine, guck mal, von diesen 7.000 Fans, Frankfurter Fans, die nach Aachen gereist sind, da sind 6.000, locker 6.500 total friedlich und wollten einfach nur feiern. Aber da gibt's halt, also die 500 ist wahrscheinlich sogar noch viel zu hoch gegriffen, aber da gibt's halt ein paar, auch die sich dann noch anstecken lassen von den Krawallbrüdern und dann einfach gefeiert. Was willst du machen? Das ist halt ärgerlich. Das können wir jetzt extensiv jetzt noch weiter diskutieren. Das Problem haben wir dadurch nicht lösen können, aber es ist halt schade, dass sowas immer wieder passiert. Ich meine, wir sind auf der Suche auch nach Sponsoren. Positiv ist, dass wir aufgestiegen sind. Nicht so positiv, dass wir halt auch mal wieder ein paar so problembelastete Fans haben. Ich kann nur hoffen, dass sich die Wogen halt irgendwann dahingehend glätten, dass so ein Mist nicht mehr passiert. Weil, wie die Alex richtig gesagt hat, der Betrag, der gespendet werden soll, der ist damit allemal hin. Ich finde es so gut, dass die Eintracht gleich versucht hat, und Deckmantel des Schweigens, alles zu behandeln, stillschweigend schon gesagt hat, hier Leute, wir übernehmen den Betrag an Aachen, damit die da keine Kosten mehr haben.
Das ist auch hat der Bruchhagen eben auch auf Sport 1 nochmal klargestellt. Er hat gesagt, er hat das eigentlich nur gesagt, weil ich weiß gar nicht, er wurde auf irgendeine Meldung aus der Presse angesprochen. Da hat er gemeint, ich will Ihnen nur mal sagen, wie so Pressemeldungen entstehen. Ich war der Einzige vom Vorstand, der gestern Abend in Aachen war, und mit mir hat keiner über den entstandenen Schaden gesprochen. Ich weiß weder, wie hoch er ist, noch habe ich mich in irgendeiner Form dazu geäußert, wie wir das machen werden.
Ja, okay, siehst du mal, interessant.
Also die Aussage, die hat er wohl in den Mund gelegt bekommen. Er hat auf Sport 1 auch gesagt, sagt er, es ist doch selbstverständlich, dass wir unserer Verpflichtung nachkommen und wenn wir irgendwo Scheiße gebaut haben, dafür auch gerade stehen. Aber er wollte halt damit nochmal so zum Ausdruck bringen, dass nicht jede Meldung, die in der so hochbegabten Journalie aufgetan wird, auch irgendeinen Funken Wahrheit hat.
Das ist schon wieder der nächste Punkt, ja. Medien. Aber gut, damit müssen wir jetzt leben, müssen versuchen, damit umzugehen. Aber insgesamt, der Tag gestern war positiv. Ich muss sagen, ich habe nicht so diese laute Freude irgendwie empfunden, dass wir aufgestiegen sind. Für mich war das eher so ein stiller Moment. Dazu war diese Zweitliga-Saison, naja, Zweitliga nervt halt doch schon, ne?
Geringfügig, ja.
Also ich fand, jetzt mal abgesehen von den Gegnern, und von dem Fakt, dass wir in beschissenen Stadien unterwegs waren, eigentlich gar nicht so verkehrt. So, ja. Die zweite Liga mit anständigen Gegnern passt.
Also ich brauche die zweite Niederlage nie wie, zweite Niederlage, sag ich schon. Es fühlt sich an wie so eine Niederlage. Also die zweite Liga brauche ich definitiv nie wieder. Aber das ist immer so ein dehnbarer Begriff mit dem nie wieder. Bei der Eintracht weiß man das so nicht so genau. Aber ich will eigentlich schon, dass wir jetzt komplett oben bleiben. Das war jetzt bitter genug, aber ja. Das Positive an der zweiten Liga war halt, wir haben relativ oft gewonnen. Und das habe ich jetzt auch gestern schon zu meinen Kumpels gesagt, wir müssen uns wieder daran gewöhnen, öfter einen auf den Sack zu bekommen.
Ja, vor allen Dingen viel weniger Tore auch zu sehen. Ne? Also ich meine, auch wenn wir jetzt demnächst unsere Tipps in der ersten Liga abgeben, ich meine, da brauchen wir mit so 4-0, 5-0, 3-1, das waren ja unsere Standard-Tipps.
Deiner war doch immer ein knappes 1-0.
Ja, die letzten Wochen, aber damit habe ich mich auch verabschiedet. Ich habe übrigens letzte Woche 3-1 gegen Aachen getippt.
Oha.
Ja, warst du nah dran, ja.
Respekt. Ja. Naja, es ist halt, daran müssen wir uns gewöhnen, aber super ist erstmal, dass wir aufgestiegen sind. Wir haben das frühzeitig klar gemacht, das muss man auch ganz klar sagen. 32. Spieltag, sind noch zwei Wochen zu spielen. Diese zwei Wochen, die haben wir jetzt schon mal im Vorlauf, um weiter die Kampfplanung voranzutreiben. Ja, und auch die Sponsorensuche, das sind halt alles Dinge, je früher, desto besser. Es gibt viele ablösefreie Spiele, die vielleicht für uns interessant sein könnten. Und da können wir jetzt mit der Planungssicherheit rangehen, dass wir nächste Saison in der ersten Liga sind. Andere Vereine vielleicht nicht.
Ja, da gibt es sowohl von unten einige, wo das Thema noch nicht so ganz sicher ist, und dann gibt es auch von oben noch so den ein oder anderen Verein, wo das noch nicht so ganz sicher ist, wo die im nächsten Jahr spielen, ohne da jetzt irgendwelche Regionen nennen zu wollen.
Ja, also ich meine, da gibt es jetzt noch zwei Spiele, sowohl für Liga 1 als auch für Liga 2, dann ist das Thema komplett klar. Was dann natürlich auch ein bisschen nervt, dann haben wir 4 Monate oder halt auch bis zum August jetzt auf jeden Fall schon mal, wo das Transferfenster offen ist, das ist eine lange Zeit. Damit Planungssicherheit jetzt voranzugehen, also die erste Frage, die geklärt werden muss, und das klärt sich am Donnerstag, ist die Trainerfrage. Dann gibt es beliebig viele Spielerentscheidungen, die noch getroffen werden. Ich meine, wir haben ja heute, gab es ja auch ein Statement, ich glaube, vom Hübner, der das gesagt hat, in der Abwehr soll nachgebessert werden, sowohl auf der Position vom Jungen als auch in der Innenverteidigung. Im Mittelfeld soll was passieren, im Sturm soll was passieren, auf der Torwartposition soll was passieren. Also in allen Bereichen muss sich was tun. Und wenn das so eine Sache ist, die sich über den kompletten Sommer hinwegzieht, wo Verträge ausgepokert werden und bis zur letzten Sekunde ausgesessen wird, ob nicht von irgendwo anders doch noch ein besseres Angebot oder sonst irgendwas kommt. Oh, ich glaube, das nervt mich, glaube ich.
Naja gut, bevor du in diese ganze Spielerdiskussionsphase einsteigen kannst, hast du ja andere Punkte zu klären. Du hast das Trainerthema angesprochen, aber dann ist ja auch die Frage, womit willst du die Spieler bezahlen? Du musst ja erstmal dieses ganze Sponsorenthema in den Griff kriegen.
Stimmt.
Ja, mich wundert es immer wieder. Das schließt auch an die Trainerdiskussion an, die wir dann auch gleich, wo es gleich noch drum geht. Wie soll ich sagen, wundert die Tatsache, dass doch immer so krass wieder dieses Stadionthema, das Thema Stadionmiete hochkommt, ne? Mhm. wo wir ja auch schon öfter drüber gesprochen haben, aber im Endeffekt man ja darunter verbleiben kann, dass die einen Mietvertrag abgeschlossen haben. Weißt du?
Ja, vor allen Dingen, das ist ja seit Jahren jetzt so, ne? Also seit wann haben wir das? Seit 2006?
Genau. Aber das ist ja halt jetzt Thema.
Und warum kommt das aber jetzt hoch?
Ja, meine ich ja. Das ist halt
das jetzt verstehe ich nicht. Also wir haben 2000, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir 2009 über Stadionmiete diskutiert haben.
Na, es gab schon öfter mal, es wurde schon öfter mal von Bruchhagen gesagt, dass die Miete, dass die Ausgaben an sich relativ hoch sind. Aber so ist es halt. Das hängt halt damit zusammen, dass wir auch teilweise frischen Wind in unseren Etagen haben, oberen Etagen, dass wir neues Personal haben, die das halt auch anmahnen. Ja? Aber natürlich ist es komisch, wenn jetzt bei mir irgendjemand einzieht in meine Wohnung, dann kann ich mich trotzdem nicht über meine Miete beschweren oder dann bringt es auch nichts, wenn die sich dann darüber beschwert, ja, weil ich habe den Vertrag abgeschlossen. Ja, dann muss ich halt damit klarkommen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeiten. Gerade wenn du halt, das haben wir ja letzte Woche schon mal gesagt, gerade wenn du die anderen Vereine siehst, die wesentlich weniger Miete zahlen müssen. Aber Mietvertrag ist Mietvertrag. Ich bin zwar noch kein fertiger Jurist, noch lange nicht, aber ich glaube schon, dass man die Verträge leider einhalten muss, ja. Mhm. Und,
na, ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach, weil, also zumal der Fee gestern Abend im Interview direkt nach dem Aufstieg das Thema Stadionmiete angebracht hat,
ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt einfach auch nochmal so ist, den Moment zu nutzen, um das Thema nochmal zu präsentieren. Ich könnte mir vorstellen, dass die im Hintergrund schon immer mit der Stadt geredet haben, dass da auch, keine Ahnung, irgendeine Unterstützung kommt oder auch mit dieser ganzen, Geschichte mit Stadion bauen und machen wir jetzt selber und all so ein Kram, dass das alles Gespräche waren und ich nehme an, dass die vielleicht einfach den Moment im Moment nutzen, dass wir viel Aufmerksamkeit in der Presse haben, um da den medialen Druck nochmal ein bisschen so auf die Situation zu lenken, und da vielleicht auch den schwarzen Peter im Moment ein bisschen weitergeben.
Ja, klar. Ja.
Scheint eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten zu sein. Mein gut, Fee, dass der das gestern Abend angebracht hat, der hat natürlich noch ein bisschen einen anderen Hintergrund, dass er ja auch fordert, dass wenn er bleibt, er größere Verstärkungen in der Mannschaft bekommen kann und das natürlich dann auch so ein bisschen als Druckmittel, als Argument bringt, dass er dann sagt von wegen, hey, wir nehmen 70 Millionen ein und unterm Strich bleibt weniger als die Hälfte davon hängen, die ich hier in eine Mannschaft stecken kann, da brauche ich halt einfach mehr. Also er hat da ja noch ein bisschen einen anderen Hintergrund, wenn er das sagt.
Genau, er macht das ja, ja genau, macht ja auch eine, mehr oder weniger auch eine Vertragsverlängerung und davon abhängig, je nachdem, wie halt auch, wie groß sein Etat ist, oder der Etat, über den er halt verfügen kann, ist ja auch ganz klar. Ich meine, es ist halt auch eine krasse Sache, wenn wir, was weiß ich, 60, 70 Millionen Umsatz machen und dann nur 25 Millionen in die Mannschaft stecken. Das ist natürlich ein krasses Missverhältnis, was andere Mannschaften wirklich nicht haben. Und deswegen, er schärft seine Position damit, das ist ganz klar, seine Verhandlungsposition, weil ihm geht es auch darum, wie anderen auch, und Hübner will auch nicht dauernd gegen den Abstieg spielen, dass es im ersten Jahr vielleicht ein bisschen anders ist. Ich kann das ja verstehen, das kann man sehen, wie man will, aber man muss ja auch dagegen sagen, wie das Bruchhagen jahrelang dann gemacht hat, ein bisschen klein zu halten, wo jeder gesagt hat, okay, das ist eigentlich ganz sinnvoll, hat ja doch auch nicht zum Erfolg geführt. Also insofern, vielleicht muss man den anderen da mal zuhören, aber ist ganz klar, dass das Finanzielle einen ganz großen Einfluss darauf hat, ob Fee verlängert oder nicht.
Ja, bleiben wir da vielleicht gerade mal bei dem Thema. Donnerstag ist, so wie ich das gelesen habe, angesetzt, dass die sich da zusammensetzen, also sprich Hübner, Bruchhagen, Fee, und dann es da vielleicht sogar eine Entscheidung am Ende geben könnte. Fee macht ganz klar dieses Thema Etat, also davon abhängig, aber bleibt anhand von dem Thema Etat. Bruchhagen hat auch seine Position schon klar bekundet, dass er sagt, von wegen, da geht nichts mehr, einen Kniefall wird es nicht geben. Wie ist so eure persönliche Einschätzung? Bleibt da? Ist das wieder so ein Geplänkel oder müssen wir uns nach einer Alternative umsehen und wer ist nachher die Alternative? Haben wir nachher doch wieder einen Skibbe da sitzen?
Also ich glaube, da sind uns der Marvin und ich einig, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe. Also meiner Meinung nach ist der Fee weg.
Ja, und es hängt allein damit zusammen, was mich gestern noch gewundert hat, und ich weiß nicht, ob du, Alex, hast du gestern auch noch das Heimspiel gesehen?
Ja.
Ja, was mich wirklich gewundert hat, ist, und dass das auch rausgeplaudert hat, dass der Bernd Reisig, der übrigens auch ein ganz schöner Grießkram war, überhaupt nicht, immer auch so ein bisschen gegen die Eintracht gestichelt, habe ich mir auch gedacht, meine Güte, jetzt ist er aber mal gut, ja, also ich meine, also hat sich so möchte gern gefreut, aber irgendwie doch ein bisschen grießcremig gewesen. Naja, dass der Bernd Reisig gemeint hätte, dass der Armin Fee seine Wohnung schon gekündigt hat. Ja,
ja, aber der Bernd Reisig, der weiß das, glaube ich, aus der Bild-Zeitung. Ich glaube, die Bild Frankfurt hat es gestern Morgen rausgehauen, dass der Armin Fee seine Wohnung in Oberursel, Bad Homburg. Bereits gekündigt hat. Und das hat einfach nur der Reisig gestern Abend nochmal aufgenommen. Die größte Frechheit von dem fand ich übrigens, wo er dann noch gesagt hat, ja, und ich finde, dass Greuther Fürth den schönsten Fußball gespielt hat. Pah, welche Spiele hat denn der gesehen?
Also wenn ich da beim HR gesessen hätte, ich hätte ihn direkt schon während der Sendung rausgeschmissen.
Und der will uns Spieler verkaufen. Arsch geleckt. Kann sein Geld woanders verdienen. Nee, bleiben wir beim Thema Fee. Also meiner Meinung nach geht der Fee, weil, was auch immer jetzt kommt, er kann nur verlieren. Er hat einen Vorstandsvorsitzenden wie den Bruchhagen, der Meinung ist, dass die Bundesliga zementiert und sein Bestes auch immer wieder tut, um das einzuhalten. Also es geht halt einfach nicht das in Frankfurt, was er fordert. Der Hübner hat zwar jetzt ein paar Ideen gehabt, wie man eventuell die 23 Millionen noch ein bisschen aufstocken kann, aber ganz im Ernst, lass es 30 Millionen sein. Damit gewinnst du keine Kriege. Er hat jetzt einfach ein geiles Jahr hinter sich. Wenn er jetzt geht, hat er gewonnen. Alles, was jetzt kommt, er kann nur noch verlieren.
Ja, also Alex, dem schließe ich mich erstmal grundsätzlich an. Das ist halt jetzt eine schwierige Position für Armin Fee. Armin Fee, der in seiner letzten Bundesliga-Station nicht wirklich gut ausgesehen hat. Das muss man auch mal so sagen. Beim HSV ist es nicht so richtig gut gewesen. Überhaupt nicht gut war es damals bei VfL Wolfsburg, als er die Position 1:1 übernommen hat von Felix Magath und jede einzelne von den drei Positionen nach und nach abgeben musste, ja. Schließlich dann auch die Trainerposition. Das heißt, also nach Stuttgart lief es nicht mehr wirklich gut. Und jetzt hat er mit der Eintracht was geschafft, was von vielen gefordert oder von den meisten oder sogar von allen gefordert war, aber die trotzdem nicht selbstverständlich war. Und zwar den Aufstieg. Den hat er jetzt geschafft und hat ein komplett positives Resümee eigentlich in Frankfurt hinterlassen. Aber was jetzt kommt, wie du gesagt hast, ist finanziellen Zwängen unterworfen. Ich muss ja trotzdem sagen, wir reden ja immer über das Finanzielle. Das geht mir auch irgendwo ein bisschen auf den Strich. Auf den Strich geht mir es nicht. Leider verdiene ich jetzt auf den Sack. Auf den Strich. Aber egal. Es geht mir ein bisschen auf den Sack, weil ob 25 oder 30 Millionen, es gibt auch andere Vereine, die mit weniger Geld richtig viel machen. Das hängt dann wieder mit dem Scouting zusammen, was wir schon lange gesagt haben. Man muss auch schlau investieren. Also es geht nicht immer nur und weißt du, als wir richtig viel Geld investiert haben, das hat ja auch Bruchhagen letztes Mal mahnt, das Beispiel geliefert, als wir die Raketen wie Altitop und Gekas mit geholt haben, die uns dann abgrund geschossen haben, mehr oder weniger, oder nicht geschossen haben, ja. Aber natürlich, es ist ein finanziell enger Spielraum und Fee, muss auch sagen, hatte ja in den letzten Jahren auch kein wirklich gutes Standing innerhalb der Bundesliga. Ich hatte ja, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen auch mal den Raphael Honigstein, mehr oder weniger zitiert, der auch gemeint hatte, dass eigentlich für ihn der Armin Fee, das hat er irgendwann 2011 mal gesagt, mit der schlechteste Trainer in der Bundesliga ist. Ne? Aber gerade das hätte er ja jetzt eigentlich schon mal beseitigt, weil er hat endlich mal wieder was geschafft. Er ist aufgestiegen mit der Eintracht und es war 51, ist vielleicht ein bisschen früh, um jetzt mal seine Sachen zu beenden. Aber mit der Eintracht ist es natürlich schwierig, jetzt noch mehr zu erreichen.
Ja, aber was hat er denn für Alternativen? Ich meine, er hat es ja schon ein paar Mal probiert. Er hat ja, meine ich auch, als er in Hamburg war, gesagt von wegen, das wird meine letzte Station in Deutschland. Das hat ja auch nicht so wirklich funktioniert. Also was hätte denn wirklich an Alternativen, außer zu sagen, okay, das war's für mich, ich habe jetzt die Taschen voll, ich setze mich jetzt auf die Terrasse und guck von
der
da
doch,
aus.
Der hat doch gar keinen Druck. Der steht doch überhaupt nicht unter Zugzwang. Der hat sich mit dem Jahr, was er an Arbeit bei der Eintracht jetzt gemacht hat, hat er sich eine Visitenkarte gelegt. Der muss nicht sofort arbeiten. Und an guten Trainern mangelt es in der Bundesliga. Da gibt es genügend Vereine, wo ich sagen würde, naja, die wären mit einem anderen Trainer vielleicht auch beraten. Und wenn er jetzt aber mit der Eintracht in die erste Liga geht und da eine Saison spielt, die vielleicht nur halb so gut ist, die vielleicht ein bisschen, schwierig verläuft, und geht ins dritte Jahr dann mit der Eintracht, wird Mitte des Jahres entlassen oder so, dann, ja, wie steht dann da? Und dann hat er halt auch keine Chancen. So stehen ihm einfach alle Tore offen. Der hat im Moment hat er eine absolut positive Reputation, der hat sich wieder seinen Namen oder seine Weste reingewaschen. Und den Moment kann er mitnehmen.
Auf jeden Fall. Genau das ist der Punkt. Jetzt kannst du im Endeffekt auch sagen, jetzt warte ich erstmal genüsslich ab. Das ist super, dass wir das geschafft haben und da kann er sich auch wirklich in dem Erfolg gesonnen, das sei ihm dann auch gegönnt. Aber da mal abwarten, mal schauen, wie es weitergeht. Weil, wie die Alex das gesagt hat, es gibt einige K.O.-Trainer in der Bundesliga oder mehr oder weniger, die jetzt keinen richtigen Trainer haben. Wenn du dir überlegst, Bayer Leverkusen sucht eigentlich potenziell einen Trainer. Da gab es ja aber, hatte ich mal irgendwas gehört in Sachen Fehl, genauso Köln sucht auch einen Trainer, aber ob die nicht noch viel mehr suchen, weiß man auch nicht, ja, als so ein Trainer. Da ist ja auch ein bisschen so ein Chaotenverein momentan. Also es gibt schon einige Positionen, wobei ich auch nicht denke, dass Köln momentan so viel besser ist, als bei der Eintracht zu trainieren, ne? Aber man muss aber auch dagegen halten. Man muss auch ganz realistisch überlegen. Ich merke ja diese ganzen positiven Wellen von Eintracht-Fans, die alle sagen, Profi, der soll bleiben. Kann ich auch verstehen, weil er auch ein guter Typ ist. Also ich dann kam ein Medien super rüber, ja, ein bisschen abgeklärt, nicht alles immer Bier so total ernst genommen, guten Spruch auf den Lippen gehabt, aber dann doch jetzt auch im richtigen Moment die Emotionalität gehabt, also auch gestern die Fans gelobt hat, was ich total. Aber es ist auch so, wir müssen uns überlegen, was wollen wir denn jetzt auch mit der Eintracht? Und Fee ist vielleicht auch nicht wirklich ein Konzepttrainer. Wisst ihr, worauf ich hinaus will?
Ja, ich ahne es, aber da teilen sich jetzt unsere Meinungen. Also ich habe gerade im Prinzip dieses Fee-Geht-Ding, das ist nur meine Meinung, was ich glaube, was er macht. Ich bin aber der absolute Pro-Fee-Befürworter, weil ich einfach glaube, dass das Trio aus Fee, Hübner und Bruchhagen eine absolut geile Mischung ist. Du hast auf der einen Seite den Bruchhagen, den ewigen Bremser, Sparbrötchen, Knickerkopf, der versucht, die Finanzen in Ordnung zu bringen, was extrem wichtig ist, dass du diese Stimmung mit drin hast, auch wenn es mir in den seltensten Fällen gefällt. Du hast einen Fee, der mit einer gehörigen Portion Ironie auch weiß, die Medien auf seine Seiten zu ziehen, der ein absolut positives Image hat und der die Mannschaft erreicht und der, ja, der mit der Mannschaft einfach eine Einheit bildet. Und das Konzept, das traue ich dem Hübner zu und dem traue ich auch zu, langfristig auch gemeinsam mit dem, was wir am Riederwald geschaffen haben, mit unserem Jugendleistungszentrum und so weiter, da auch mit dem Verein konzeptionell in die Arbeit zu gehen.
Ja, da muss ich auch sagen, jetzt hast du einen guten Punkt angesprochen. Die drei harmonieren ja doch in ihrer Verschiedenheit eigentlich recht gut. Ne? Also man merkt ja, Hübner gefällt mir momentan auch wirklich gut. Allein durch seine wirklich ambitionierten Aussagen und auch das, was er eigentlich geplant hat und das, was er auch noch erreichen will. Ja, das kommt mir, das finde ich gut. Und natürlich hast du dann den Gegenpol mit Bruchhagen und da ist ja dann wirklich auch der Fee dabei. Das sind immer wieder Grabenkämpfe, das sind immer wieder Machtkämpfe, aber ich denke vielleicht, ist es jetzt endlich mal auch ein Dreigespann, was wirklich positiv wirken kann. Und es hat in der ersten Saison eigentlich schon richtig gut gewirkt. Es hat funktioniert, dass wir aufgestiegen sind. Es hätte auch nach hinten losgehen können, ganz ehrlich. Waren wir in der Saison auch skeptisch, ob das alles so super läuft. Jetzt ist es gut gelaufen. Vielleicht muss man auch dann sagen, okay, wir gehen mit diesem Konzept auch weiter und versuchen, so eine Mannschaft zusammenzustellen, weil ich weiß ja auch nicht, ob immer totale Konzepttrainer das Allheilmittel für die Bundesliga sind. Ja, ich meine, ich weiß es nicht, ob das vielleicht bei der Eintracht auch gar nicht so das richtige Mittel ist. Nicht jeder Verein hat einen Konzepttrainer, dann läuft trotzdem ganz gut damit. Ja,
ja, ich glaube, die Situation ist natürlich auch für Bruchhagen jetzt in dem Moment dann eine schwierige. Zum einen sagt er zwar, er gibt seine Position da nicht auf, aber er weiß halt auch, dass es für ihn jetzt natürlich dann schwierig ist, in so ein Konstrukt, was du hast, was jetzt über ein Jahr gewachsen ist, was funktioniert, da halt jetzt genau dieses eine Steinchen zu finden, was dann halt als Alternative da irgendwie reinpasst, halt wirklich einen zu finden, der vielleicht ein Konzept hat, der die Mannschaft erreicht, aber halt auch in dieses Konstrukt Sportdirektor, Vorstandsvorsitzender da dann so reinpasst und das Ganze dann halt auch dann weiterhin so laufen kann. Also ich glaube, da hat er halt schon einen wesentlich größeren Druck als ein Fees hat und ich hoffe, dass er dann auch entsprechend mit dem Druck umgeht und das dann zu unserer Zufriedenheit handelt.
Wenn Fee jetzt sagt, ich würde es auch im Endeffekt gut finden, wenn Fee bleiben würde, weil wie gesagt, also mir hat gute Arbeit geleistet und ich empfinde ihn daraus durchaus positiv, auch was im Umgang mit Medien umgeht, aber wenn Fee jetzt am Donnerstag sagt, er geht, dann muss man sich überlegen, ob es vielleicht sogar am besten wäre, in Verbindung mit Fee jemanden oder in Absprache mit Fee seinen Nachfolger zu finden. Der dann wirklich dann auch gut wieder dieses ja, wieder ein gutes Dreigespann. Oder wie sagt man, drei Gestirn, keine Ahnung.
Aber nee, so nennt man das nur in Köln.
Ja, okay. Ja.
Nein, Köln wollen wir nicht.
Also wirklich ein gutes Trio dann wieder formen kann. Ja, ich meine, es gibt ja schon den einen oder anderen Trainer, der momentan keine Position hat, den ich mir.
Nenn mal, ich schmeiß mal einen Namen in die Runde. Also mir, ja, sag mal was.
Also was ich mir vorstellen könnte, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan da bin, ich könnte mir Stanislavski schon in gewisser Art und Weise vorstellen. Ja, das war es übrigens auch schon fast. Also sonst, Rangnick finde ich total unsympathisch. Der soll jetzt ruhig zu Hertha gehen, wo ich dann laut lachen werde. Ich werde weinend lachen, ja. Und sonst gibt es eigentlich fast keinen. Sonst müsste ich wieder auf Internationaltrainer zurückgreifen, was total unrealistisch ist. Ja, Robin Dutt weiß ich auch nicht, tue ich mir auch ein bisschen schwer, obwohl ich dem relativ positiv eigentlich gegenüberstehe. Aber Stanislavski ist für mich so eine Person, ich denke, der könnte ganz gut hier reinpassen. Aber an sich war es das auch schon. Alex, was meinst denn du?
Also mir fällt halt echt nichts dazu ein. zumal, also wenn du Stanislavski mit Fee vergleichst, ne? Also der Fee, der hat 20 Jahre Erfahrungsvorsprung.
Klar.
Da steht dann hinten dran. Robin Dutt ist mir auch aufgefallen oder eingefallen. Ich glaube, da hätte ich vielleicht noch vor 1-2 Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ja, ist eine Alternative. Aber der hat sich bei Bayer so viele Fauxpas, gerade auch in der Öffentlichkeit, in der Nummer mit dem Ballack und so weiter, also da hat er sich echt viele Fauxpas geleistet. So dass ich bei ihm auch nur noch mit Abstrichen ja sagen würde. Und ansonsten fällt mir da echt nicht viel ein. Also mir fällt noch einer ein, dafür werdet ihr mich aber steinigen und der steht auch momentan nicht zur Verfügung, aber von wem ich überzeugt bin, ist Bubble.
Oh, wie kommst du denn auf Bubble? Also nur mal ganz ehrlich, aber ist für mich ein Trainer, der total überschätzt wird. Also ich finde auch, natürlich macht er jetzt bei Hoffmann ganz gute Arbeit, aber wenn ich jetzt schon wieder sehe, wie er seinen eigenen Spieler mir vor den Karren fährt, dass er jetzt diesen fiesen Wiese mit der komischen Prise holen will, ja, und eigentlich einen guten Torwart hat wie Tom Starke, ja, der wirklich eine super Saisonspieler, beliebt bei den Fans ist.
Der aber auch schon 34 ist.
Ja, aber das ist doch kein...
Wie alt ist Wiese?
30, aber das ist überhaupt kein Alter und das ist auch kein Unterschied, das ist auch noch nicht mal
groß. Ja, aber guck dir an, wo wir gelandet sind, wo wir nicht früh genug mit einer Alternative für Nikolov aufgewartet sind. Ne? Also wir haben jetzt einen 38-jährigen Torhüter und also dieses Jahr muss der Treffer sitzen. Ja. Also das ist gar nicht so eine verkehrte Entscheidung. Warum der Wiese allerdings nach Hoffenheim geht,
ja.
Da ist nochmal das nächste Fragezeichen. Ich finde, der Bubble, der hat in Berlin sehr gute Arbeit geleistet. Der hat jetzt in Hoffenheim auch eine ganz gute Arbeit geleistet. Also mich überzeugt er. Ich glaube auch, dass der zu uns passen könnte. Und es ist halt auch ein ähnlicher Typus her.
Nee. Erstens, Tom Starke ist erst 31. Inzwischen 30.
Ja, dann vergiss meine. Dann streich meine Argumente.
Ehrlich gesagt, von Bubble. Dann... Ja, aber nicht gefällt, ist dieser typische Bayer. Er ist so ein typischer Bayer. Also er ist so totaler Bayern-Spieler. So labert bayerisch. Und also mir geht er total auf die Eier. Ich meine, Alex, du hast vollkommen recht, dass er ja auch schon gewisse Erfolge gefeiert hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, er kann es wirklich sagen. Mit ihm wäre die Hertha wahrscheinlich jetzt nicht abgestiegen. Die sind noch nicht abgestiegen. Ich glaube, mit ihm wäre das nicht so nach oben
gegangen. Nee, der Meinung bin ich auch. Also das war, für mich ist das der Stein, der bei der Hertha alles ins Rollen gebracht hat, weswegen die Hertha momentan da steht. Wenn sie die Entscheidung damals, oder wenn sie sich da ein bisschen cleverer angestellt hätten, dann wär einiges anders gelaufen.
Absolut, absolut, ja. Also ich meine, da kann man drüber streiten. Also er ist wirklich auch auf jeden Fall kein schlechter Trainer, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich weiß nicht, ich finde, irgendwie passt das jetzt nicht so Eintracht. Aber er hat auch überhaupt, ich glaube, der hätte auch nie Bock, jetzt zur Eintracht zu gehen. Der will jetzt sich ein großes Imperium schaffen mit den Hoffenheimern Geldsäcken. Und dann hat er andere Sachen geplant, denke ich mal. Ja,
wie gesagt, steht auch gar nicht, steht nicht zur Verfügung, steht garantiert auch nicht zur Diskussion, würde auch nicht kommen, aber das wäre mein Kandidat. Also, ja. Das wäre ein Name, der mir einfallen würde. Ansonsten, wo so im Moment so frei geworden ist, keine Ahnung, Solbakken ist frei, brauche ich nicht. Also da gibt's halt im Moment echt nicht viel.
Ich finde Solbakken total toll. Der hat, ich habe das auch bewundert, in welch schneller Zeit er auch Deutsch hat.
Was machst du denn da mit deinem Headset?
Ich weiß nicht. War halt bei dem Verein, ja, bei den Kölnern, aber ich finde ihn eigentlich schon ganz gut. Auch Büskens hat jetzt seinen Vertrag, glaube ich, bei Greuther noch nicht verlängert, oder?
Also, nee, danke. Also, ich möchte jetzt nicht bitte den Trainer von Greuther Fürth bekommen.
Okay. Ja, aber ich finde ihn an sich ganz positiv.
Also, ja, der ist ganz positiv, aber nee.
Nee, also, das ist...
Das ist schon ein absolutes No-Go-No-Go, weil wir werden nämlich als Erster aufsteigen und wir werden mit Sicherheit nicht in der ersten Bundesliga den Trainer des zweiten Aufsteigers nehmen.
Ja, es wäre schon relativ unwahrscheinlich, ja. Aber gut, der Optimalfall ist halt wirklich, wenn Fee unser Trainer bleiben sollte. Das wäre wahrscheinlich schon die Ideallösung, aber man muss sich halt umgucken. Und da ist Stanislavski, du hast dich noch nicht wirklich dazu geäußert. Findest du nicht so gut, oder?
Nee. Also für mich hat er immer noch so den Touch des, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also für mich ist das so ein Kneipengänger, der zufällig morgens auf dem Fußballerlehrgang wach geworden ist und seitdem Trainer ist. Also ich kann den als Trainer nicht wirklich ernst nehmen. Der ist für mich nicht.
Ja, aber ich kann Bubble auch als Trainer nicht ernst nehmen. Da können wir auch einen Mehmet Scholl nehmen, der hat auch einen Trainerschein.
Wir können auch Christoph Daum zurückholen, oder? Es gibt
Lothar Matthäus.
Also, Namen gibt es genug?
Ja, also, nee.
Weiß ich nicht. Also, vielleicht beschäftige ich mich einfach nochmal eine Woche mit dem Gedanken und wir greifen den Namen nochmal auf, wenn der Fee am Donnerstag verkündet, dass er geht und mache mir da nochmal meine Gedanken zu. Also, ich kann es dir noch nicht mehr wirklich begründen. Ich habe ihn als Trainer nie wirklich auf meiner Liste gehabt, der Trainer, die mir irgendwie positiv auffallen. Aber ich werde da nochmal recherchieren, in mich gehen und nächste Woche ein klares Statement zu abgeben.
Wegen uns hätten?
Stanislavski.
Um alle.
Naja. Ah, ich denke, vielleicht kommt es ja gar nicht dazu. Vielleicht läuft ja, haben wir am Dienst, diesen Donnerstag schon den Vorteil und brauchen uns darum gar nicht mehr zu kümmern. Aber wie gesagt, das Gefühl sagt mir irgendwie, dass es nicht so positiv ist, wie das die meisten.
Nee, also Hübner hat ja auch schon mal gesagt, dass die Chancen 70-30 stehen. Für mich stehen die Chancen eher 30-70.
Ja. Hm. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja die Gründe auch eben schon abgewogen und wir haben auch das Pro und Contra schon dargestellt. Für Fee wäre das ein Clean Cut. Wäre das eine gute Sache, hier gut rauszukommen. Und die nächste Saison wird auf jeden Fall tricky. Und die wird nicht einfach. Und da wird Gegenwind auch ihm entgegenblasen. Ja? Da kann man schon sicher sein. Man kann nicht davon ausgehen, dass wir nächste Saison einen Lauf haben, wie dies Gladbach wie es bei Gladbach lief oder bei Hannover. Wenn es so ist, umso besser. Aber da fehlt mir momentan auch noch der Vorlauf, ne?
Ja, da sind viele, viele Themen, die da berücksichtigt werden müssen, die alle momentan so dermaßen ungeklärt sind, dass es da echt schwierig wird, irgendwelche Prognosen in die Richtung zu treffen. Was vielleicht ein bisschen einfacher ist, und dann kriegen wir vielleicht wieder so ein bisschen die Kurve. Die Saison ist ja noch nicht rum. Also das ist ja auch noch so ein Punkt, der jetzt auch noch so ein bisschen eine Entscheidung geben könnte, auch über dieses Thema Trainer, über dieses ganze Thema Spieler. Wie gut ist man jetzt wirklich in den letzten zwei Spielen noch? Wie sehr beißt man sich da durch? Hat man wirklich noch so diesen inneren Druck, um diese komische Salatschüssel da zu bekommen, die Alex unbedingt haben will? Das setzt ja dann auch wieder Impulse und Zeichen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also Fee scheint die Salatschüssel jetzt nicht so ganz zu interessieren, so habe ich das Gefühl. Aber man muss halt ganz klar sagen, wir haben es ja eben jetzt schon angedeutet, okay, da geht es auch für 1860 eigentlich um nicht mehr viel, aber du musst eigentlich auf jeden Fall Vollgas geben gegen Karlsruhe.
Ja, eigentlich müssen sie halt wirklich, um da oben stehen zu bleiben, gegen beide Vollgas geben.
Genau, beide Spiele gewinnen, Thema durch. Also, ja, also gar nicht mehr viel labern.
Ja, 1860 ist das letzte Heimspiel, da willst du dich auf keinen Fall jetzt hier als den als den Langweiler präsentieren, für den es um nichts mehr geht. Also da werden sie auf jeden Fall nochmal, denke ich, Gas geben. Und KSC ist ja sowieso nochmal eine etwas andere Stimmung. Für den KSC geht es ja auch noch um was. Da können wir ja auch schön dann wieder mit unserem Spiel, mit den Kontern da aufgreifen. Also von daher, auf dem Papier ist alles möglich. Mal gucken, was sie halt nach dem Ende draus machen.
Ja. Auch die Lage beim KSC entspannt sich ja momentan zusehends. Da bin ich aber wirklich froh, dass das letztes Spiel nicht das ist, wo es bei uns um alles geht. Ja, also ich bin froh, dass wir das jetzt auch schon wirklich frühzeitig klar gemacht haben, weil, wie du schon angedeutet hast, gegen KSC, das sind immer interessante Partien, um es mal so zu formulieren. Ich schaue mir den ganzen Spaß mal an. Und jetzt kann ich schon hinfahren in der sicheren Gewissheit, dass ich nächste Saison nicht mehr dort bin.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Ja, was haben wir sonst noch außer der Trainerdiskussion? Wollen wir noch ein paar Spielerpositionen mal kurz anreißen? Also meine Favorite-Diskussion, Torwart zum Beispiel.
Ja, ich glaube, da ist die ganze Gerüchtelage auch relativ gering. Also der einzige Name, der da ja immer mal wieder... gibt es da überhaupt Namen, die auf der Torwartposition da immer mal wieder rumfliegen? Da war doch nur die Geschichte mit dem, wie heißt der da von Mainz?
Müller. Müller. Wie auch immer der Vorname ist.
Mainz.
Ja, genau. Ich weiß, wir hatten hier nur einen kompletten Podcast, aber ich glaube, das war meine Schuld sogar.
Wo du ihn Hans.
Genau. Was aber sowohl der Sebastian, als auch, ich glaube, du immer fleißig übernommen habt und auf einmal war er der Hans.
Genau. Aber das wäre ja jetzt auch hier, wir tauschen einen 38-Jährigen gegen einen 33-Jährigen. Also das ist ja...
Ja, ich meine, da habe ich ja meine Theorie auch schon zum Besten gegeben, die aber, nachdem ich es mir dann selber nochmal angehört hatte, doch leicht absurd klingt. Ja. Aber auch wenn hier der Roberto gerade eben geschrieben hat, er hat keinen Bock auf Absteiger, Spieler der ersten Liga, da mache ich doch beim Rensing mal eine Ausnahme. Mein absoluter Wunschkandidat auf der Torwartposition.
Gut, Rensing vielleicht noch, aber an sich, was der Roberto da anscheinend gerade getwittert hat, ist komplett richtig.
Denn natürlich ist es richtig.
Über Jahre hinweg immer diese Null genommen, die schon bei anderen Vereinen gebracht haben. Ja, so ein Gekas, der ist jetzt zum dritten oder vierten Mal abgestiegen. Der
ja.
Zu uns gegangen ist, ist er schon mit der Herde abgestiegen. Der hat das Pech zu uns getragen. Ne?
Dass der Mike Franz ist genauso ein Absteigerkandidat. Mit dem KSC abgestiegen, mit uns abgestiegen, mit der Herde abgestiegen.
Oh, genau so ist es. Und ich will das nicht mehr. Wir müssen konsequent ein sicheres Scouting jetzt etablieren mit Spielern, die auch einen höheren Anspruch haben, als immer nur da unten rum zu krebsen, dass du vielleicht den einen oder anderen hast, der auch Gas geben kann, der vielleicht auch schon mal in der zweiten Liga beziehungsweise auch im Abstiegskampf gebissen hat. Okay. Und du hast jetzt Rensing angesprochen. Rensing ist ja mehr oder weniger eigentlich der Fels in der Brandung momentan beim 1. FC Köln. Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte ein Kessler dort hinten gestanden. Ja, das ist wieder eine relativ hypothetische Diskussion. Aber er hat ja schon wirklich gut die Dinger gehalten.
Ja.
Ich denke übrigens auch, dass dass Köln nicht absteigt. Das ist auch irgendwie so mein heimlicher Wunsch, weil irgendwie, ich habe keine Lust. Ach, weißt du, stell dir mal vor, jetzt auf Platz 3 ist Paderborn, ja? Und irgendwie duseln die dann gegen den FC Köln dann oder so Siegen. Ich will auch Paderborn in der ersten Liga sehen, ja? Also ist mir lieber, der EFC bleibt auch drin. Und dann hat sich die Diskussion mit Rensing auch gegessen. Aber natürlich, Rensing ist schon ein gutes Kaliber. Der ist auch noch relativ jung. Von der Qualität, daran sollten wir uns richten. Aber so ein Kraft, den ich ja irgendwie, glaube ich, vor einem Jahr oder so selbst mal angepriesen habe, den brauche ich jetzt auch nicht, wenn der Sankt absteigt. Ich weiß nicht, selbst ein Sippel, der sich ja klar zum FCK bekannt hat, der kann auch ruhig da bleiben. Ja. Trapp ist sowieso kein Thema, der wird wahrscheinlich zu Werder Bremen wechseln. Es gibt sehr viele gute Torhüter. Heinz Müller hat mir schon diskutiert, ist auch schon 33, das ist so das Einzige, was mich auch so, ich finde es eigentlich die Idee ganz gut, er kommt ja auch aus Frankfurt, dann ein anderer, der aus Frankfurt kommt, der Haas, Daniel Haas, der jetzt auch nicht mehr, keine Rolle mehr spielt bei Hoffenheim, aber das ist auch so ein Spieler, der ist damals, glaube ich, schon...
Ich glaube, hat er nicht bei Düsseldorf unterschrieben?
Nee, aber der mit denen in Verbindung gebracht ist, damals auch schon noch vorbeigekommen, warum soll er das jetzt schaffen? Es gibt trotzdem noch, es gibt auch grob den einen oder anderen tollen. Ja, okay, vielleicht ist. Ja, ich weiß. ursprünglich mal aus von Hoffenheim. Hab Tom Starke und Punkte gehabt, wäre auch interessant zu erfahren. Da auch was schlägt nicht.
Ja, also ich glaube, so von den ganzen Namen, die wir da jetzt hatten, wäre schon Rensing dann eher derjenige, wo ich mal beide Augen zudrücken könnte und dem ich da am meisten Potenzial auf der ganzen Geschichte da zutraue.
Also absoluter Wunschkandidat von mir. Wenn wir den kriegen würden, dann wäre die Torwartposition mal adäquat besetzt. Also mit dem vorne dran, ein Oka noch hinten dran fürs letzte Jahr und dann ab zur Trainerschule und zum Torwarttrainer ausbilden lassen. Das, wenn mich mal jemand fragt, hätte, ne?
Ja. Ja, manchmal ist es aber gut, dass dich keiner fragt. Meine Prognose für die Relegationsgeschichte ist übrigens nach wie vor Köln gegen Düsseldorf. Köln geht runter, Düsseldorf geht hoch.
Mhm. Tja, Düsseldorf wäre wenigstens auch ein Traditionsverein. Dann gibt es nächste Saison aber auch wieder ganz schön viel Gestinkel, ne?
Ja.
Habe ich nichts gegen. Bringt Emotionen rein. Morgi.
Ja.
Was haben wir denn sonst noch an potenziellen Spielergerüchten, die rumfliegen?
Also ich habe im Moment gar nicht so viele Namen präsent. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass mir momentan noch so ein bisschen die Ideen fehlen und ich mich aber auch noch nicht so wirklich mit dem Markt auseinandergesetzt habe. Was ganz klar ist, auf der Sturmposition brauchen wir was. Ich gehe davon aus, dass der Idrissou bleibt. Ich gehe davon aus, dass der Hoffer geht. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, will Neapel noch 2 Millionen Euro Ablöse für den Hoffer. Ja, nichts gegen Jimmy, aber das ist er meiner Meinung nach nicht wert. Zumal er sich in der ersten Liga bis jetzt auch nirgendwo behaupten konnte. Und dann brauchst du da vorne was. Für mich ist noch so ein kleines Fragezeichen hinter Matmur. Ob wir den tatsächlich behalten, dann könntest du im Mittelfeld vielleicht noch was nachlegen. Wenn Matmur gehen sollte, also einen vergleichbaren Spieler, bräuchtest du da noch. Vielleicht könnte man sich auch mal angucken, ob irgendwas auf der Zehnerposition, wenn wir mit dem System spielen, noch zu haben ist. Und ansonsten ist halt die große Baustelle die Abwehr. Da ist für mich gesetzt der Jung. Auf links Butcher und Jagba bin ich mir noch unsicher. Innenverteidigung Andersen, wenn er denn zu finanzieren geht. Und ansonsten müssen noch zwei gute Innenverteidiger her.
Ja, also ich glaube, das Andersen-Thema ist halt auch was gegen eine potenzielle Weiterverpflichtung von Jimmy Hoffer spricht, dass du halt einfach sagst, okay, da müssen wir halt einfach durchkalkulieren und die Kohle brauchst du dann nachher, um einen Andersen vielleicht halten zu können.
Also ich glaube, da sind 1,5 Mio im Raum, die Gladbach da noch haben will. Muss man mal schauen. Die sind jetzt natürlich auch auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger, wo Dante weg ist. Das muss man jetzt alles mal abwarten. Aber wie gesagt, auf der Innenverteidigerposition sehe ich außer Andersen niemanden als gesetzt. Ich brauche keinen Amedic. Schildenfeld lohnt sich auch nicht zu halten. Belaid geht eh. Butcher kann man zur Not in der Mitte spielen lassen, wobei der aber halt auch eine ganz gute Alternative auf links ist. Aber dann brauchst du noch zwei Innenverteidiger. Und irgendwann sollte man auch mal darüber nachdenken, ob sich eventuell auch mal ein Sebastian Jung verletzen könnte.
Ja, das scheint aber auch wirklich schon eigentlich die Diskussion auch zu sein. Das wissen die Verantwortlichen auch, dass sie mal ein Backup für Sebastian Jung brauchen. Das haben wir jetzt auch wiederholt schon gelesen. Ich denke, da wird auch was gemacht. Nochmal ganz kurz. Butcher würde ich übrigens auf jeden Fall halten. Ich finde, es ist auch ein guter Typ, auch wenn er jetzt nicht immer total durchspielt oder auch nicht immer auch in der Startformation ist. Butcher ist ein guter Typ, aber ansonsten stimme ich dir schon zu, dass Amdick oder so wahrscheinlich keiner. Ich denke auch, dass Schildfeld nicht mehr großartig die seine Erstliga-Qualitäten beweisen wird. Und dann muss man halt mal sehen. Anders würde ich halt schon auf jeden Fall halten. Auch wenn er die Formkurve in der Rückrunde ein bisschen mehr geschwankt hat, aber das ist schon ein Spieler, du bekommst du eigentlich selten für 1,5 Millionen. Deswegen, aber es ist natürlich momentan, wir reden jetzt hier auch ein bisschen blau hinein, weil wirklich Gerüchte gibt es jetzt momentan nicht. Ich denke schon, dass die Eintracht da mit vielen Spielern in größeren Verhandlungen ist, aber das ist halt auch die Qualität von Hübner. Ich wusste das zum Beispiel, als wir den Stefan Aigner geholt haben, wusste auch keiner vorher, ja? Dass die Also das habe ich, keine Ahnung, erst kurz vorher erfahren, mehr oder weniger, ja. Und dann war der Deal schon perfekt. Ich denke, dass der Hübner seine Schäfchen schon parat hat und auch trocknen hat und auch nicht alles an die Medien weitertritt. Deswegen, da wird ein bisschen was passieren, aber sonst gibt es momentan keine großartigen Gerüchte. Da fischen wir schon relativ im Trüben momentan, ne?
Und das will schon was heißen, wenn du das erst kurz vorher erfährst.
Ich will nur mal sagen, das funktioniert ja auch ganz gut. Das finde ich auch viel, viel besser, weil war ja schon das eine oder andere Mal so. Ich kann mich daran erinnern, als die Eintracht irgendwie mal an Zidane dran war. Da gab es dann sogar schon die Gerüchte. Ich glaube, die Alex wird sich das heute noch wünschen.
Nein. Das Thema ist durch. Das waren nur so die ersten 1-2 Spiele. Aber mittlerweile ist der komplett in der Mainzer Schublade drin. Will ich auf keinen Fall jetzt noch bei der Eintracht sehen.
Ich glaube, es gibt vieles, was die Alex sich heute noch wünschen würde. Wünschen dürft ihr euch jetzt auch was, nämlich ich glaube, Aufstellungen brauchen wir für die letzten zwei Spiele nicht viel diskutieren. Da wird's, es geht jetzt doch nochmal ein bisschen was. Ich glaube, wir sind uns da alle relativ einig, dass wir eine ähnliche Aufstellung sehen werden, wie wir sie in den letzten Spielen so oft gesehen haben. Schwegler ist ja dann auch wieder mit dabei.
Jagba steht auch wieder zur Verfügung.
Genau.
Es wäre eine interessante Geschichte. Kommt Jagba zurück, bleibt Butcher auf der Position?
Ich tippe auf Jagba.
Tja, was soll ich dazu?
Ich habe keine Meinung dazu.
Das ist mir ehrlich gesagt Latte. Aber nee, das kommt aufs Spiel drauf an, wenn du eher konntest. Aber für 860 geht halt auch nur überhaupt nicht mehr, ne? Also für die geht es auch um wirklich gar nichts mehr. Ja. Ja. Ich denke, Jagba wäre dann besser gegen den KSC, wenn es um schnelle Konter geht, aber an sich würde ich ihn Butcher jetzt erstmal lassen.
Okay.
Ja, und
habe ich auch nichts gegen.
Ansonsten ist die Aufstellung momentan auch wirklich, ehrlich gesagt, relativ müßig zu diskutieren, weil warum sollten wir jetzt großartig was verändern? Ne? Ist ja klar, dass Lehmann wieder rausrutscht und Schwegler wieder reinrutscht. Ja. Genau. Zumindest am Anfang auch gegen 1860 wird die Eintracht sich schon wahrscheinlich in der Top-Position positionieren, damit jeder auch mal von den Spielern, die sich die ganze Saison die Knochen hingehalten haben, ihr Gesicht zeigen und dann denke ich mal, wird in der zweiten Halbzeit ein bisschen durchgewürstelt. Dann schauen wir da.
So wäre auch meine Vermutung. Dann wäre die Frage, wie geht das Spiel aus? Letztes Heimspiel ist ja eigentlich mit einem kleinen Schaulaufen und mit ein bisschen Druck noch zu rechnen. Also ich würde jetzt erstmal gepflegt von irgendwas so 3-0, 4-1 irgendwie die Richtung ausgehen.
4-1 gehe ich mit.
Ich denke, es wird ein knappes 3-2.
Ein knappes 3-2.
Ja, weil 860 ist irgendwie auch so ein bisschen, muss sagen, 860 finde ich so irgendwie komisch und auch schade oder auch merklich, dass die es irgendwie noch so versemmelt haben, die Saison, weil die eigentlich eine wirklich starke Truppe haben. Auch im Angriff gerade, weil wenn ich da sehe, wer da alles rumwurstelt, ja, Volland, der trifft wie sonst was. Da gibt es so viele gute Spieler, die Eintracht übrigens auch noch kaufen könnte, ja. Junge deutsche Spieler, ja. Wenn man den einen oder anderen bräuchte, leider ist der Volland, der hat ja mittlerweile schon bei Hoffenheim unterschrieben. Aber das sind alles Jungs. Ja. Die haben, guck mal, die haben auch jetzt das letzte Spiel 4-1 gegen Ingolstadt gewonnen. Die davor, was weiß ich, 12, 13 Spiele ungeschlagen waren, haben sie einfach mal 4-1 abgezogen. Das heißt, die Mannschaft hat schon Qualität, ja. Und da brauchen wir jetzt nicht denken, dass die jetzt hier nach Frankfurt kommen und denken, schauen wir mal. Also die geben schon Gas, ja. Die wollen sich auch noch präsentieren, vielleicht auch einen Erstliga-Arbeitgeber finden. Insofern wird ein knappes Ding, aber ich denke, wir werden das gewinnen und danach gibt es und davor und währenddessen gibt es eine riesige Feier. Ich hoffe, dass die Stimmung dementsprechend toll sein wird. Das ist einfach, es sollte ja schönes Wetter geben, einfach ein rundum perfekter Fußballvormittag um 13.30 Uhr.
Ja, ich glaube, dem ist zumindest für das letzte Heimspiel nicht mehr viel hinzuzufügen. Alex, hast du noch Themen?
Nein.
Nein, gut. Dann begebe ich mich in das gewohnte Feld der Abmoderation. Wir freuen uns alle riesig auf das letzte Heimspiel. Wir werden den Aufstieg mit der Mannschaft entsprechend feiern. Das wird ein langes Wochenende. Spannend ist dann die Frage, ob es dann nach dem Ende der Saison da vielleicht noch irgendwie die eine oder andere Feier geben wird. Aber das Thema werden wir sicherlich auch noch ausführlich diskutieren. Ansonsten wünschen wir allen eine schöne Restwoche, ein angenehmes Fußballwochenende und Wir melden uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.